Ja, welch ein wunderschönes Lied. Ich dachte gerade daran, weil ich natürlich schon die Predigt so im Herzen trage. Was hat eigentlich der Apostel Johannes gemacht in seinem Lockdown? Nun, ich möchte es nicht so leichtfertig vergleichen, war ganz anders. Aber ich sag mal so, das Gefühl im Herzen, dass man sich nicht so frei bewegen kann, wie man es gewohnt war. Das Gefühl im Herzen, wie wird das denn alles so weitergehen? Da gibt es schon ein paar Parallelen zwischen dem Apostel Johannes, so um das Jahr 95 nach Christus, und unseren Gefühlen, die wir ja nun schon eine ziemlich lange Strecke immer wieder mal haben, immer mal wieder auf und ab in diesem Lockdown. Ich möchte auf keinen Fall unsere Regierung irgendwie vergleichen mit der damaligen römischen Regierung, die ja eine Zwangsherrschaft war. Gewisse Spielräume waren da, es gab gewisse Wellenbewegungen und dann auch irgendwann die Verfolgung der Christen. Das gibt es natürlich auch in dieser Zeit auf diesem Globus, auch schon lange. Christen werden verfolgt. Wie schon angesagt, möchte ich gleich mit euch in die Offenbarung schauen und es ist schon spannend und interessant, sich da hineinzuversetzen, auch wenn das irgendwie so weit zurückliegt. Es war ja Apostel Johannes ja doch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Das sind wir auch. Ein Mensch, der Beziehung zu Jesus Christus hatte. Das sind wir auch. Oder wir werden es vielleicht heute. Und Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ja, Christus ist gegenwärtig, heute hier. Und er war derselbe gestern und er wird derselbe morgen sein und in alle Ewigkeit. Darf ich das ein bisschen auseinanderdröseln nochmal, was das so heißt? Er ist derselbe. Er ist derselbe von seinem Wesen und seinem Charakter her. Da ist er derselbe. Von der Gestalt war er nicht immer in gleicher Form. Er war bei dem Vater und dem Heiligen Geist. Und dann kam er auf die Erde. Das feiern wir immer an Weihnachten. Und dann war er 33 Jahre in körperlicher Gestalt hier. Nun, das war keine Scheinveranstaltung, das war ganz echt, ganz real, ganz Mensch. Aber dann hat sich's ja wieder gewandelt. Er starb am Kreuz, er war im Grab, er war tot, er stand von den Toten auf, er war noch 40 Tage dann in dieser Gestalt, in diesem auferstandenen Leib zusammen mit seinen Jüngern, hat ihnen noch mal einiges erklärt, wie das so ist mit dem Reich Gottes. Und das bedeutet natürlich, wie es so ist mit ihm und mit dem Vater und mit dem Geist und mit dem Lauf der Geschichte. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 7, dass Jesus sich zeigte und offenbarte dem Stephanus, der verfolgt wurde, eben von dieser römischen Staatsgewalt. Er sah Jesus Christus zur Rechten des Vaters. Und dann die nächste klare Offenbarung, die wir haben, ist das, was ich jetzt vorlesen möchte. Jesus Christus, so wie der Apostel Johannes ihn gesehen hat, so an einem gottesdienstlichen Sonntag, wo er in seinem persönlichen Lockdown war, auf der Insel Patmos, nicht so weit von Rhodos oder diesen anderen schönen Inseln, wo manche schon mal Urlaub gemacht haben und manche sich vielleicht freuen, dass es irgendwann mal wieder geht. Auf Patmos war er. Er war dorthin verbannt worden. Er war ein unangenehmer Zeitgenossen für die staatliche Regierung damals. Den wollte man so nicht haben. Wir müssen uns das nicht unbedingt vorstellen, dass er da jetzt in schwersten Ketten im Steinbruch die ganze Zeit gearbeitet hat. Wir wissen es natürlich nicht genau, aber der Regierung damals hat das schon gereicht, dass der da auf der Insel ist und dass er dann in den Augen der Regierung nicht mehr so viel Unheil anrichten kann. Johannes kannte Gemeinden, also 7 Gemeinden auf jeden Fall und wahrscheinlich mehr. Er kannte sie und er machte sich Gedanken, Mensch, wie geht's denn jetzt den Gemeinden? Denn wie ich schon sagte, es gab eben Verfolgungszeiten, also das waren so Wellen und die haben sich nochmal aufgeschaukelt. Die Geschwister damals, sie wurden jetzt nicht jeden Tag denunziert und sie wurden nicht jeden Tag gefoltert. Das waren so Phasen. Für uns am bekanntesten ist ja die Verfolgung unter Nero. Das ist vielfach verfilmt worden und das war ganz grausam und ganz schlimm. Ein extrem, man möchte sagen, vielleicht psychisch kranker Mensch, auf jeden Fall, aber man darf ihm auch nicht die Verantwortung wegnehmen. Das waren auch aktive Taten von ihm. Eine Verkörperung des Bösen, kann man sagen. Denn letztlich bedeutet Verfolgung von Christen und Ablehnung der christlichen Werte, dass da ja eine finstere Macht dahinter steht, die Menschen anstachelt und ihr Denken infiltriert und so weiter. Als Johannes lebte, war der Kaiser Domitian, also einer nach Nero. Und es macht schon richtig viel Sinn, sich da hineinzuversetzen und zu forschen. Und es gibt ja gute Forschung, gute Theologie, gute Forschung, Geschichtsforschung, was denn damals so los war. Da werden wir natürlich im Trainingscenter noch tiefer reingehen können. Aber mal soweit auch der Gedanke, diese sieben Gemeinden, die genannt werden in der Offenbarung, in den sieben Sendschreiben, das waren alles Gemeinden im, so im Bereich der heutigen Türkei. Und das waren alles Gemeinden, wo jetzt diese römische Staatsgewalt auch noch mal intensiver vorging, indem sie Standbilder errichtete, Standbilder des Kaisers, den man ja verehren sollte. Und das waren auch Orte, mehr oder weniger, bei Ephesus zum Beispiel ganz stark, wo es auch Gerichtsplätze gab, also Justizgebäude würden wir heute sagen, da wo Recht gesprochen wurde und da wo dann auch Christen verurteilt wurden, weil sie sich nicht gebeugt haben vor diesem Kaiserbild. Domitian war der Erste, der auch von sich behauptet hat, dass er Herr und Gott ist. Sein Konterfei war auf Münzen geprägt, die damals das Bezahlmittel waren. Auf vielen Münzen war er abgebildet, zum Teil mit Bildern, die ihn Gott gleich machten. Und die zeigten, zum Beispiel durch sieben Sterne in der Hand, dass er Autorität hat. Das war schon nochmal eigentlich mehr als Nero, wenngleich wir nicht wissen, wie grausam Domitian war, aber das war die Zeit, in der Johannes lebte und das war die Zeit, in der er sich fragte, und wie geht das jetzt alles weiter? Ich würde so gerne predigen in meinen Gemeinden, ich würde so gerne weiter die Menschen da begleiten und die Leiter ausbilden und jetzt bin ich hier festgesetzt auf dieser Insel Patmos. Und das Lied, was wir gerade gesungen haben, ich kann mir vorstellen, dass Johannes genau sowas gesungen hat. Ich darf vor deinen Thron kommen, Herr. Du bist immer noch Realität. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber du weißt es. Und dann erscheint ihm Jesus in Kapitel 1, Abvers 12 bis 18 in einer bildhaften Vision, auch eine Audition, also er hört auch die Stimme Jesu und er sieht Jesus. Ich habe es heute mal nicht mit abgedruckt, vielleicht mögt ihr gleich mal die Augen schließen und einfach auf diesen Text so ganz wachsam hören. Denn so hat sich dann Jesus offenbart. Ja, wie ich schon sagte, Apostelgeschichte 7 war so auch nochmal so ein Hinweis, wie Christus ist. Und hier das ist, was nun Johannes wahrnimmt und was ihm geschenkt wurde, als eine Vision von Jesus. Offenbarung 1, Abvers 12. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot Aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Was für ein Geschenk an den Apostel Johannes, dass Christus sich ihm so offenbart und er diesen Einblick bekommen darf. Er war tief geprägt dadurch, dass er ja ganz intensiv Jesus nachgefolgt war und intensivste Gemeinschaft mit ihm hatte. Aber nun war er natürlich auch nicht immer nur der Sicherste und fragte sich, wie geht das weiter und ist denn Christus nicht der König der Welt und der Herr? Und haben wir nicht seine Wunder gesehen? Und jetzt ist alles so mühsam geworden mit der Gemeinde und mit dem Ausbreiten des Evangeliums. Und wieso werden denn wir als Königskinder derart geplagt? Wieso dürfen das eigentlich die staatlichen Machthaber und die Denunziationen und Verleumdungen und diese Nachteile, die Christen damals so in Kauf nehmen mussten? Es ist ein bisschen geheimnisvoll mit der Herrschaft Gottes in dieser Welt und auch immer noch in dieser Phase. Und von daher ist es so stark, wenn wir, so wie Johannes, vielleicht nicht genau wie er, aber doch auch ihn erleben, erfahren können. Im Glauben halt. Wir brauchen eine Vision, so wie der Apostel Johannes eine Vision braucht. Eine Vision ist eine optische Vorstellung von etwas, was man noch nicht mit Händen greifen kann. Jesus Christus offenbarte sich ihm so. Und so wie er sich ihm offenbart, da hat der Johannes gleich eine ganze Menge verstanden, was wir nicht sofort verstehen. Die Kleidung und all diese Dinge, seine Füße, die erwähnt werden, dieses ganze Bild, das war für Johannes ein bisschen schneller zu greifen. Und ich möchte mit euch das anschauen, was das denn so bedeutet. Ein ganz wichtiger Grundsatz für uns im Umgang mit der Bibel, mit unserem geliebten Wort Gottes, ist, dass wir die Bibel immer ernst nehmen sollen. Das ist so ein kostbares Wort von Gott an uns. Aber darf ich auch sagen, dass das mit der wörtlichen Auslegung, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Die Bibel selber gibt uns oft Hinweise, wie das mit der wörtlichen Annahme der Begriffe ist. Wenn uns gesagt wird, wir sollen nicht stehlen, dann nimm das wörtlich. Du brauchst keine Auslegung und gar nichts. Aber wenn die Bibel selber sagt, das sind jetzt Bilder, das sind Vergleiche, dann sind es eben Bilder und Vergleiche, die uns auch etwas sagen wollen. Das ist ganz wichtig. Das sind keine Zufallsprodukte, keine Deko, keine Ausschmückung. Aber es sind eben Vergleichspunkte, denn das, was der Apostel Johannes hier sieht, ist ein Einblick in die unsichtbare Welt Gottes, wo ja genau diese eine Person ist, die man kennt, mit der man verbunden ist, die aber nun dargestellt wird mit Begriffen wie es gleicht dem und dem oder es sieht aus wie. Was haben wir gelesen? Zum Beispiel kommt aus seinem Mund ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Nun, das ist natürlich ein Bild, ein Vergleich, ein Ausdruck für eine Realität, die Christus verkörpert. Aber ihr Lieben, wir müssen das natürlich jetzt nicht wörtlich nehmen mit der Vorstellung, dass wenn wir mal im Himmel sind, dass Jesus da rumläuft und da ist ein Schwert, was aus seinem Mund ragt. Es will uns etwas sagen, aber es ist auch gut zu schauen, was ist denn das für ein Bild, was er hier gebraucht und was sagt dieses Bild? Das ist ja nun gerade die Kunst auch, besonders bei der Offenbarung, wenn wir sie verstehen wollen, dass wir immer wieder darauf achten müssen und das versuchen zu verstehen, was sagt dieses Bild? Das ist keine Geheimwissenschaft. Christus hat sich nicht verborgen nach dem Motto, da kommt ihr sowieso nicht drauf. Aber er hat eben auch hier, weil er von einer Realität spricht, die wir nur sehr begrenzt jetzt schon wahrnehmen können, sodass uns Bilder gegeben werden, die uns eine Vorstellung geben. Und es sind die besten Bilder, die wir haben von der unsichtbaren Welt. Bessere gibt es nicht als die in der Bibel und auch eben in der Offenbarung. Aber es ist eben gut zu schauen, ist das ein Vergleich oder ist das so direkt? Jesus Christus ist mitten unter uns. Jesus Christus ist Mensch und Jesus Christus ist König und Jesus Christus ist Priester, Hohepriester. In dieser dreifachen Gestalt wird er in diesem Bild dargestellt. Und alles drei spricht zu uns, so wie es zu allen Zeiten zu den Christen gesprochen hat. Jesus Christus ist Mensch, er ist König und er ist Priester und er ist in dieser Gestalt mitten unter uns. Das Bild, was wir gerade gelesen haben, was uns gegeben wird als Vorstellung, wie Christus jetzt ist, ist quasi ein Bild, wo diese drei Fäden so ineinander gewoben sind. Das ist auch typisch Offenbarung. Manchmal hätte man es vielleicht lieber ein bisschen anders, wie so ein Sachbuch, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3. Aber die Offenbarung ist auch ein literarisches Kunstwerk, wo bestimmte Bilder, hinter denen echte Realitäten stehen, natürlich, das ist ja, worum es geht, bestimmte Bilder und Vergleiche immer wieder, wie bei einem kunstvoll gewebten Teppich oder einer Stickerei, immer wieder so verwoben sind und das Bild von Jesus Christus, dem Menschen, dem König und dem Priester, webt sich durch die ganze Offenbarung. Und alle drei Aspekte haben Bedeutung für uns, nicht nur für die Ewigkeit, sondern schon jetzt, hier und heute. Alle drei Aspekte von dem, wie Christus ist. Wir hatten gelesen in Vers 12, ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Und da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Wie der Menschensohn. Ein Vergleichspunkt, aber auch eine Realität. Mitten unter den Leuchtern. Die goldenen Leuchter. Nun, manchmal macht die Offenbarung es uns einfach zu verstehen, was das Bild sagen will. Das wird nicht weit nach dem Text, den wir gelesen haben, erklärt. Die goldenen Leuchter, die 7, das sind die 7 Gemeinden. Ephesus, Smyrna, Laodicea, Philadelphia und so weiter. Wo ja in der Offenbarung auch konkrete Briefe geschrieben wurden. Die Offenbarung ist auch ein Brief. Sie ist nicht nur ein Brief, aber sie ist auch ein Brief, der an die Gläubigen damals ging. Erstaunlich, wie Gott das wohl auch gemacht hat, dass in diesem Unterdrückungsstaat der römischen Macht dann dieser Brief, er wurde ja wahrscheinlich abgeschrieben und er wurde irgendwie verteilt und auf irgendwelchen Wegen über irgendwelche Fähren und Schiffe und Booten ist er dann gelangt zu den 7 Gemeinden. Ich will heute nicht konkret auf die 7 Gemeinden eingehen, aber was Johannes hier hört, ist, Christus ist mitten in seinen Gemeinden. Und Christus kennt seine Gemeinden. Er weiß den Zustand der Gemeinde. Ich glaube, das ist ein Trost auch für Johannes, denn er kannte auch diese Gemeinden. Er war in diesen Gemeinden unterwegs gewesen, ob er sie gegründet hat oder mitgegründet hat oder einfach als einer von dem Team, von Gottes Team, Gottes Bodenpersonal mal da war, wie auch immer. Natürlich war er ein ganz besonderer Zeuge. Er war ja nun auch der letzte Zeuge dessen, von denen, die noch mit Jesus leibhaftig auf der Erde unterwegs gewesen waren. Sein Wort hatte Gewicht. Das war sicherlich auch ein Grund, warum die römische Besatzungsmacht ihn ruhig stellen wollte auf Patmos. Als Johannes dieses Bild bekommt und er sieht die 7 goldenen Leuchter, die die 7 Gemeinden repräsentieren, und Christus ist mitten unter ihnen, da hat ihn das getröstet. Er ist doch klar, so ein Mann wie Johannes, wie geht's meinen Gemeinden, wie geht's den Geschwistern? Können die noch zum Gottesdienst kommen? Gucken die YouTube oder auch noch nicht mal das? Tja, wie war das? Christus sagt, ich bin mitten unter ihnen. Er hatte ja mal gesagt zu seinen Jüngern, es ist gut, dass ich gehe. Und sie waren alle traurig. Oh, klar, sie hatten so eine tiefe Beziehung zu Christus. Es ist gut, dass ich weggehe, weil wenn ich weggehe, dann komme ich. Oh, bitte Jesus, das musst du uns erklären. Und dann hat er ihnen das erklärt und dann hat er vom Heiligen Geist gesprochen. Johannes 14 bis 16. Er hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil wenn ich weggehe, komme ich, dann komme ich wieder, dann komme ich im Heiligen Geist. Also jetzt noch nicht sein zweites Kommen, sondern sein Kommen im Geist. Das ist ja die Erklärung, warum wir heute hier sind. Das ist die Erklärung, warum wir Gott erkennen können. Das ist die Erklärung, warum wir uns haben taufen lassen. Das ist die Erklärung, warum wir doch immer wieder mal erleben, dass wenn wir beten, dass wir nicht das Gefühl haben, das ist nur eine Einbildung, sondern da ist doch jemand, der zuhört. Da ist doch jemand, der sich kümmert. Das ist genau Christus im Heiligen Geist. Das ist der Heilige Geist. Es ist Christus. Es sind zwei Personen, aber es ist dieselbe Liebe. Es ist dasselbe Erbarmen. Es ist der mächtige Gott, der den Gläubigen begegnet. Christus sagt, ich bin mitten unter meinen Gemeinden. Und jetzt, wo er eben nicht mehr gebunden ist an einen menschlichen Körper, ist er eben in allen Gemeinden. Er ist mitten unter ihnen. Er ist da. Und er ist die Mitte. Auch ein, immer wieder so ein Kompass oder ein Messinstrument für Gemeinden. Ist Christus in der Mitte oder ist es etwas anderes? Dann ist es verschoben. Dann ist das nicht mehr im wahrsten Sinne Gemeinde Jesu oder Kirche. Kirche ist definiert darüber, dass Christus mitten unter ihnen ist. Und mitten unter ihnen heißt, er ist da, egal wie die Umstände sind. Das ist ja irgendwie das Tröstliche für uns. Unsere Situation ist nicht so krass wie damals im Römischen Reich. Aber gefühlt ist es halt unangenehm, diese Maßnahmen, diese Einschränkungen, Lockdown, das heißt ja eingesperrt sein, wenn ich das mal richtig nachgeguckt habe. Das heißt ja eingesperrt sein, das fühlt sich nicht gut an. Muss es sein? Ja, es muss vielleicht sein. Ich bin kein Politiker, lasst uns beten für unsere Politiker. Da ist ja viel Hilflosigkeit auf dem ganzen Globus. Aber Christus ist mitten in seiner Gemeinde, in jeder konkreten Ortsgemeinde. Nicht nur in den Megachurches und nicht nur in den Hauskirchen. Nicht nur in den Campussen, Multisite, was auch immer. Nicht nur bei den Pfingstlern, nicht nur bei den Baptisten. Christus ist immer da in der Mitte, wo er die Mitte ist. Es ist ziemlich einfach, wo man sagt, das ist unser Herr, das ist unser Erlöser. Christus mitten unter uns. Das hat den Johannes ganz bestimmt getröstet. Mitten unter den sieben Leuchtern. Es gab ja mehr Gemeinden damals. Es gab eine Gemeinde in Kolosse, es gab eine Gemeinde in Milet und so weiter. Diese sieben werden halt genannt. Warum denn sieben? Nun, das ist auch eine Symbolik. Die Offenbarung hat viel Symbolik. Und die sieben ist eine symbolische Zahl. Konkret wurden diesen sieben Gemeinden angesprochen, konkret auch in ihren geistlichen Zuständen mit viel Zuspruch, aber auch mit Korrektur. Aber sieben meint natürlich auch die Gesamtheit aller Gemeinden. Jede Gemeinde darf sich hiermit einklinken, zu allen Zeiten. Das ist nicht so schwer zu verstehen mit der sieben. Am siebten Tag vollendete Gott die Schöpfung von Himmel und Erde. Direkt am Anfang in der Bibel. Die sieben steht für die Vollkommenheit, für das Ganze. Und so wie jede Gemeinde einzeln gemeint ist, sind aber nur noch alle Gemeinden gemeint. Es ist kein Zufall, dass wir hier sieben Gemeinden haben. So wie die Zahl 7 sowieso kein Zufall ist und mit die wichtigste Zahl in der ganzen Offenbarung. 7, das ist komplett, das ist göttlich, das ist das Ganze. Wie ich schon sagte, diese 7 Gemeinden, die genannt werden, die hatten sogenannte Römerstraßen. Wir haben das ja heutzutage noch so auch als Kulturdenkmäler, ist ja auch nett. Also ich habe Verwandte im Raum von Frankfurt und da gibt es den Limes und da gibt es dann, das sind alte Römerstraßen. Diese 7 Gemeinden, die lagen auch an solchen Römerstraßen, also da, wo schon mehr Infrastruktur ausgebaut war. Und wie ich sagte, dort gab es Gerichtsplätze, die gab es nicht in jedem Dorf und in jeder Stadt. Das ist auch wie heute, gibt es ja nicht in jedem Dorf eine Gerichtsbarkeit, sondern in den größeren und so. Und so war das da auch. Und deswegen war natürlich die Verfolgung da so ein bisschen näher dran. Und da sollte man sich eben beugen vor Domitian als mein Herr und mein Gott. Und das haben die Christen nicht gemacht. Und dann gibt es Probleme und dann gibt es auch Nachteile. Und dann gibt es auch Leiden, so wie Johannes selbst und wie Leute aus seinen Gemeinden. Aber Christus ist da, durch den Heiligen Geist erfahrbar. manchmal spürbar, aber wenn auch nicht spürbar, so dann doch da. Im Glauben eben, in der Gewissheit, die genährt wird durch das Wort Gottes, durch das Gebet, durch die Gemeinschaft mit den Geschwistern, was heute auch Telefonate sein können. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Ich sah 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Übrigens habe ich auch gefunden, den Hinweis, dass es wohl so war, dass es manche Kultstätten gab, wo dieses Kaiserbild stand, das man verehren sollte, dass dort 7 große Leuchter drumherum standen. Interessant, oder? Das haben die Leute damals ja mehr oder weniger gewusst, wenn sie schon mal an so einem Kultort waren. Und hier sind die 7 goldenen Leuchter um Christus. In der Mitte steht nicht der Kaiser, in der Mitte steht Christus. Das ist die Realität für uns als Gläubige. Worauf setzen wir denn unsere Hoffnung? Auf den Impfstoff, auf die Maßnahmen? Ich will das nicht vom Tisch wischen. Das sind gute, redliche Bemühungen von den Menschen, die das Beste wollen, glaube ich mal, bei den meisten. Sicherlich auch durchwachsene Motive, vielleicht auch finanzielle Interessen, wie auch immer. Aber für uns als Gläubige ist doch wichtig, dass wir das Heil und das Glück nicht erwarten von Menschen, ob es Politiker sind, Wissenschaftler, wer auch immer. Lasst uns beten für diese Menschen, aber wir sind verbunden mit Christus. Wir haben noch eine ganz andere Hoffnung. Wir haben etwas ganz anderes, das, wenn uns irgendwie die Bedrückung lähmen will oder Ängste. Wir haben eine Hoffnung, die real ist, Jesus Christus. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist Mensch und er ist König und er ist Priester. So wie er sich hier dem Johannes offenbart, und das werde ich nächste Woche weiter entfalten, da werden diese 3 Eigenschaften von Christus hervorgehoben. Christus, der auferstanden ist, nicht auf einmal ein irgendwie ganz anderes Wesen, so mit dem man gar nicht mehr irgendwie in Verbindung kommen kann. Nein, er ist ein Mensch. So wie er sich um die Armen gekümmert hat, als er hier auf der Erde war, wo er die Wahrheit gepredigt hat, wo er sich nicht zu schade war, mit den Außenseitern Zeit zu verbringen und zu reden und sie zu trösten. Ob es Frauen waren, die mehrere Männer hatten, ob es Männer waren in zweifelhaften Berufen, wie Zöllner zum Beispiel, Prostituierte, Randleute. Jesus war sich nicht dafür zu schade, mit diesen Menschen zu sprechen, mit ihnen zu reden, ihnen zuzuhören, ihnen die Wahrheit zu sagen. Er hatte da keine Berührungsängste. Und das ist das Evangelium. Er hatte auch keine Berührungsängste mit den hohen Herren, mit den Machthabern. Auch da hat er keine Berührungsängste. Auch nicht mit den Reichen. Es ist gar nichts ausgeschlossen. Niemand ist ausgeschlossen. Ob jung oder alt, dick oder dünn. Christus hat auf Erden gezeigt, wer mich sieht, sieht den Vater. Der sieht, wie meine Art ist, wie meine Barmherzigkeit ist, wie meine Sehnsucht ist, Kontakt mit meinen Geschöpfen zu haben. Und so ist er auch immer noch derselbe. So, niemand muss denken, ja, dieser gewaltige, auferstandene König, der er wirklich ist, noch verborgen, irgendwann komplett sichtbar, hat Sehnsucht nach jedem Menschen, hat Sehnsucht, jedem Menschen zu begegnen und das zu geben, was er braucht. Vielleicht mal wieder ein Stück Freude, vielleicht mal wieder ein Stück Zuversicht oder Hoffnung, eine Ausrichtung, einen Anker. Wirf deinen Anker bei Christus, wirf ihn bei Jesus. Da hast du einen Anker, der ist sicher und der ist schlau, der ist höchst intelligent. Er ist auch ein gewiefter Taktiker, wie man so sagt. Er hat einen Plan, den wir nicht ganz verstehen. Er wird wiederkommen, aber er regiert auch jetzt schon in den Herzen, die sich ihm öffnen. Und das will er uns auch heute schenken. Ich möchte schließen mit diesem Gedanken, dass Johannes erleben durfte, dass dieser König und Priester ihm die Hand auflegt und sagt, fürchte dich nicht. Wir wissen nicht, welche Furcht der Apostel Johannes in dem Moment hatte. Ich glaube mal, eine ganze Menge Prise war davon auch Ehrfurcht. Ehrfurcht vor dem mächtigen Gott, der wirklich bestimmt am Ende der Zeit, wo jeder Mensch landet. Aber es war sicherlich keine Angst, denn er kannte Christus. Fürchte dich nicht, was mit den Gemeinden passiert. Fürchte dich nicht, ob diese römische Zwangsherrschaft immer so weitergehen wird und alle Gemeinden auslöschen wird. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, was mit dir passiert, wie lange du noch auf dieser Insel sein musst, ob du hier sterben wirst. Fürchte dich nicht, weil ich bin bei dir. Ich bin da. Ich bleibe bei dir. Mich kann niemand aufhalten. Mich kann niemand begrenzen. Durch den Geist bin ich bei dir. Und das ist auch eine Botschaft für uns heute. Für jeden von uns. Egal in welchem Kampf du gerade bist, ob in Isolation und Einsamkeit, ob es gerade schwierig ist zu Hause mit dem Ehepartner oder den Kindern, mit dem ganzen Homeschooling. Was ist deine Situation? Christus ist auferstanden. Er ist real. Er ist mitten unter uns. Er ist auch bei dir zu Hause. Glaube es. Mutig kommen wir zu seinem Thron. Öffne dein Herz für ihn. Vielleicht auch zum ersten Mal, wenn du das jetzt so hörst. Das wird die Wende deines Lebens sein, wenn du das tust. Denn dieser wunderbare Herr hat einen Plan. Und er wird ihn auch zu Ende bringen und er ist gut. Ich möchte beten. Allmächtiger Herr und Jesus Christus, auferstanden von den Toten, jetzt zur Rechten Gottes und ganz nah bei uns. Wir möchten dich um Reinigung bitten unserer Gedanken und um Klärung unserer Vorstellungen. Denn Herr, wir alle haben mehr oder weniger Vorstellungen erhalten durch Filme, Serien, YouTubes und andere Streamingdienste, aber vielleicht auch durch ungute Bücher, wo es Vorstellungen gibt von der Zukunft, die erschreckend ist oder die von Menschen gemacht herrlich ist. Beides ist nicht wahr. Die herrliche Zukunft, die du vorbereitest, die wird wirklich herrlich sein. Das Wichtigste davon ist, du bist in der Mitte und du wirst immer in der Mitte sein. So hilf uns, dass wir uns dir hingeben, uns dir ausliefern, uns dir anvertrauen. Und danke, dass du durch den Heiligen Geist uns eine Vorstellung gibst von dir und von dem Reich, das existiert, dein Königreich, wo du König bist. Danke, dass du immer noch ganz menschlich bist und das immer sein wirst. Danke, dass es keine Anforderungen gibt von Leistung, ob religiöser Art oder was auch immer. Jeder, der möchte, kann zu dir kommen. Und du gibst Gnade. Und du gibst Frieden. Und du gibst sogar Freude mitten in schwierigen Umständen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, Herr Jesus. Amen.